Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu einer weiteren Folge der Interviews for Future. Wir haben ja gerade eine kleine Reihe am Laufen, da geht es um den Klimanotstand, das Sofortmaßnahmenprogramm von Leipzig. Und weiter geht's heute mit Falk Dossin von der CDU. Hallo Herr Dossin.
Hallo in die Runde.
Jetzt zu Ihnen und zu dem, was da so passiert ist. Ich will das mal anfangen. Am 9.7. sollte ja das Sofortmaßnahmenprogramm beschlossen werden. Das ist erstmal nicht geschehen. Wie zufrieden waren Sie denn als Partei oder vielleicht auch Sie persönlich mit dem der Vorlage am 9.7.?
Also wir haben uns sehr intensiv mit der Vorlage beschäftigt am 9.7. oder zum 9.7. hin. Ich war ja schon einige Zeit vorher, freigeschaltet für uns als Stadträte, sodass wir darüber diskutieren konnten und einige Sachen auch detailliert beleuchten könnten. Ich hatte kein Problem damit persönlich, oder wir als Fraktion hatten auch kein Problem damit, dass das von dem 9.7. dann auf eine Woche später verschoben wurde, weil es ganz, ganz viele unterschiedliche Änderungsanträge der Parteien und von Einzelstadträten gab. Und die mussten natürlich auch nochmal bewertet werden aufgrund der rechtlichen Komponente und natürlich der Machbarkeitskomponente, sodass dort nochmal ein Ausschuss tagen konnte in der Woche, um nochmal ein klares Bild zu geben, wie man was abstimmt und auch der Verwaltung die Chance zu geben, auf einige Sachen auch nochmal einzugehen.
Okay, weil es war teilweise ja erst am Vortag, ne? Dass das, also am 8.7. teilweise.
Ja, das war, also ich gerade, mir fällt zum Beispiel ein Antrag ein von den Grünen, wo es um das Thema ging, wie hoch soll der Anteil an Wärmeversorgung und Stromversorgung in dem jeweiligen Gebiet sein. Die hatten da einen sehr hohen Anspruch und der aber technisch gar nicht realisierbar ist. Und das wurde zum Beispiel im Ausschuss ganz klar von der Verwaltung gesagt, das ist nicht lösbar, das ist nicht machbar. Sodass die Fraktion dann gesagt hat, okay, dann machen wir diesen Änderungsantrag weg und machen daraus wenigstens einen Prüfauftrag, um zu gucken, wie könnte man wenigstens in die Richtung noch mehr zu dem Thema kommen. Und ich glaube, das ist ganz gut. Einfach diese Woche war, glaube ich, nochmal notwendig, noch einfach ein paar Sachen nochmal gerade zu rücken. Im Endeffekt geht es ja um die Zukunft von der Stadt, ne? Genau. Und der Programm bis 2030, und da sollte es nicht um eine Woche gehen.
Okay, also so wie es ein bisschen für mich klingt, also das Sofortmaßnahmenprogramm, also der Antrag erstmal zum 9.7. war schon in Ordnung an sich, so für Sie, gab einfach Detailfragen, ein paar auch Verfahrensfehler meinetwegen, die einfach noch geglättet werden mussten über die Woche.
Naja, ich sag's mal andersrum, schade war es natürlich für die Menschen und Vereine und Institutionen, die am 9.7. vor der Kongresshalle waren. Mhm. Für die war es doof, das gebe ich zu. Ne? Die haben, die waren da, die wollten sich präsentieren, die wollten sagen, was sie denken, wie sie zum Klimaschutz stehen. Und dann fällt die Tür zur Kongresshalle zu und innen drinne wird entschieden, heute machen wir es nicht, sondern eine Woche später. Da kann ich mir vorstellen, dass es bestimmt viele traurige Gesichter draußen gab.
Na ja, klar, da ist ein bisschen Emotion rumgegangen. Ich meine, ich bin ja hier bei den Scientists for Future. Wir haben ja auch einige Drähte zu anderen, auch NGOs. Und man hat schon gemerkt, es war so eine Mischung aus Ärger und auch teilweise aber auch wirklich auf der anderen Seite, so wie Sie auch sagen, so jetzt kann man vielleicht nochmal ein bisschen feinschleifen an der einen oder anderen Stelle. Aber natürlich, ein bisschen abgewürgt wurde es natürlich, das ist klar. Liegt aber einfach an dem Prozess letztlich, der da abgelaufen ist. Okay. Am 15.07. ist dann beschlossen worden, dazwischen ist viel passiert. Was hat denn die CDU so getan? Wo hat sie denn Einfluss genommen auf den Prozess zwischen 9. und 15.07.?
Ja, unser Prozess ging schon eher los. Also wir haben einen sehr umfangreichen Änderungsantrag gemacht zu den Einzelmaßnahmen und auch zum jeweiligen Beschlusstext. Ich würde mal eine Maßnahme komplett vorstellen, die uns sehr stark bewegt hat. Bei den Sofortmaßnahmen reden wir über Maßnahmen, die wir von jetzt an machen wollen, aber ganz lang zukunftsgerichtet. Also gerade wenn wir ein Bebauungsgebiet Eigenenergieversorgung aufstellen wollen und wir brauchen für einen Bebauungsplan im Schnitt 4 bis 5 Jahre, dann wissen wir, wenn wir das heute entscheiden, dass das natürlich Auswirkungen auf über 10, 15 oder 20 Jahre haben, bis dort wirklich das Haus steht. Sodass wir gesagt haben, das war uns sehr wichtig, sind wir aber nicht durchgekommen, muss ich dazu sagen, man prüfen soll vor jeder Maßnahme, ob diese im ganzheitlichen und nachhaltigen Sinn überhaupt noch trendy ist, so haben wir es formuliert in der Rede, also ob die überhaupt noch passt. Wir haben dort ein Beispiel genannt, also das Beispiel ist folgendermaßen gewesen, wenn man jetzt zum Beispiel in 5 oder 10 Jahren merkt, dass wir mit dem Recycling von den Batterien in den Elektroautos nicht weiterkommen. Ne? Bisher gibt es ja keine richtige Recycling-Methode. Und wir aber in 10 Jahren merken, dass zum Beispiel Wasserstoff viel besser für die Umwelt ist, wenn wir den komplett grün herstellen können und dadurch auch eine grüne Mobilität herstellen können, macht es dann noch Sinn, in 10 Jahren weiter in Infrastruktur zu investieren, um Ladesäulen in die Straße zu stellen?
Das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil der Wasserstoff auch, also gerade die Expertenmeinungen gehen ja beim Wasserstoff eher in die Richtung, ist eine schöne Idee, aber ist einfach in der Masse nicht anwendbar oder herstellbar, wie auch immer.
Ja, aber das ist ja genau das Problem, wir wissen es nicht. Und wir hatten einfach gefordert, dass man vor jedem Maßnahmenbeginn einfach nochmal eine kurze In-sich-Prüfung macht, dieses Thema per heute immer noch nach dem Stand der Technik sinnvoll für den Klimaschutz von Leipzig. Mhm. Ja? Das war einfach unsere Intention. Das haben wir wahrscheinlich nicht gut erklärt oder andere haben dort irgendwas Komisches gesehen und das ist leider nicht durchgegangen, obwohl das für uns eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt war. Weil wenn man das nicht schafft, in solchem Langfristkonzept immer wieder Stufen einzubauen, um auf sich selbst zu schauen, ist der Weg, den man gerade einschlägt, noch der richtige? Oder sollte man vielleicht ein Stück nach links abbiegen oder nach rechts abbiegen, um vielleicht einen anderen Weg zu gehen, der vielleicht mit der aktuellen Technik, mit der Entwicklung viel besser ist, dann ist das schwer. Ja, und das wollten wir haben, das haben wir nicht durchgekriegt, aber das ist halt so, das ist halt Mehrheit im Rat. Und wir haben es vielleicht nicht ganz so clever erklärt den anderen Fraktionen, was wir damit bezwecken.
Na gut, das klingt natürlich auf der einen Seite sinnvoll, klingt für mich aber auch, muss ich ehrlich sagen, natürlich wie ein zweischneidiges Schwert. Also natürlich macht es total Sinn, Maßnahmen, die laufen, immer wieder anzupassen und auch darauf zu schauen und zu prüfen, wie ist es bisher gelaufen, funktioniert das so oder auch nicht. Auf der anderen Seite kann man hier natürlich auch immer wieder Bremsklötze einbauen auf so einem Wege und muss ja ehrlich sein, dass die CDU schon mehr eine Wirtschafts- als eine Klimapartei ist. Und also ohne Ihnen das zu unterstellen zu wollen, wäre jetzt einfach die Frage, wie stehen Sie dazu, wenn jetzt, sag ich mal, solche Bedenken gerade kommen, sagen, okay, auf der einen Seite prüfen macht Sinn, auf der anderen Seite kann prüfen auch ein Werkzeug zu sein, um einfach was auszubremsen.
Also die Bedenken kamen wirklich, ja, dass es ein Bremsklotz sein kann. Deswegen haben wir auch von Anfang an gesagt, wir wollen gar nicht, dass das der Stadtrat entscheidet. Sondern wir wollen, dass die Verwaltung in sich das löst. Also in sich einfach, einfach mal kurz zurückzieht, nochmal kurz von oben drauf schaut und sagen, ja, das ist der richtige Weg. Reicht doch vollkommen aus. Wir wollen keinen großen
Verfahren. Also zum Beispiel eine Verpflichtung des Stadtrats, jedes Jahr eine interne Prüfung zu machen.
Oder genau, darum ging es nicht. Ne? Sonst ging es darum, dass die Verwaltung sagt, okay, pass auf, bevor wir jetzt mit dem Bebauungsplan anfangen und wir haben dort die Ziele drin, machen die auf diesem Gebiet dort eigentlich Sinn oder machen wir das, sollen wir es vielleicht anders machen? Und sobald die Verwaltung sagt, hier wäre es vielleicht clever, das anders zu machen, dann kann man sagen, hey, lieber Stadtrat, seid ihr damit einverstanden? Aber die Prüfung in sich sollte, wenn es geht, eigentlich in der Verwaltung passieren. Also nicht politisch, sondern an denen, wo die gearbeitet wird, die Sachen wirklich im Blick haben.
Und da kann man dann auch von ausgehen, dass die sowas prüfen, in der Verwaltung sitzend, nicht noch zufällig ein Parteibuch haben?
Nee, das ist eigentlich ziemlich sicher nicht, weil die das prüfen, sind ja hauptsächlich das Kernteam, die für Klimaschutz, sag ich mal, eingestellt werden oder das Kernteam, was gebildet wird. Also die haben ja ein ganz klares Ziel, sich um Klimaschutz in Leipzig nachhaltig zu kümmern. Und wenn die dann so eine Schleife nochmal einziehen, dann geht es ja nicht darum zu bremsen, sondern geht es wirklich nur um rein fachlich, wissenschaftlich. Macht das Thema zur heutigen Zeit, zu dem heutigen Wissen und zum Erkenntnis, die wir haben, noch Sinn oder macht es keinen Sinn? Darum ging es uns eigentlich. Okay. Ja? Das große Ziel bleibt gleich, also daran ändert sich nichts. Das ist aber auch die Zielrichtung des Kernteams für Klimaschutz.
Genau, da will ich gleich mal drauf kommen auf das große Ziel, also beziehungsweise der große Gedanke ist ja erstmal, es wurde ein Klimanotstand ausgerufen. Wenn jetzt, sage ich mal so, irgendwie 3 Wochen schlechtes Wetter ist, ist das natürlich kein Notstand. Notstand ist schon ein sehr hochgegriffener Begriff natürlich, gar keine Frage. Wie stehen Sie und wie steht die CDU dazu? Ist dieser Notstand tatsächlich vorhanden? Also ist das ein Notstand?
Also wenn Sie sich die Abstimmungen anschauen, damals, wo der Klimanotstand ausgerufen wurde, haben wir als CDU ja Nein gesagt. Mhm. Wir wissen, dass wir uns mit Klima beschäftigen müssen und dass das wichtig ist, das Thema zu beachten. Aber ob wir jetzt in Leipzig einen Notstand haben und ob wir von Leipziger Sicht den Klima weltweit wirklich verändern können, das sehen wir derzeit nicht. Ja, also den reinen Notstand, wie man einen Notstand definiert, ja, im heutigen Welt, das ist, das haben wir derzeit im Klima nicht. Wohlwissend aber, und ja, dass wir mit dem Klima uns wirklich beschäftigen müssen. Deswegen haben wir auch die Änderungsanträge gemacht, weil wir glauben, dass wir mit dem Thema, und Sie haben vorhin schon gesagt, wir sind eher die Wirtschaftspartei, wir müssen mit dem Thema Klimaschutz wirtschaftlich umgehen. Das bedeutet, wir müssen unsere Wirtschaft und unsere Menschen mitnehmen, die wir in Leipzig haben, sich mit dem Thema Klimaschutz zu beschäftigen und dann aber auch Maßnahmen abzuleiten, wie können wir unsere Wirtschaftlichkeit im Klimaschutz verankern. Also, wie soll ich es mal, ich mache Ihnen mal ein Beispiel, damit es nicht falsch rüberkommt. Wir bauen viele Logistikzentren im Norden von Leipzig. Ne? Das heißt, wir nehmen Grünfläche und Ackerfläche weg und tun die ganz viel mit grauen Beton hinsetzen. Ne? Da ist die Frage, gibt es da vielleicht eine andere Methodik, dass man sagt, müssen es denn unbedingt komplett versiegelte Flächen sein, wo die LKWs stehen? Könnten es nicht vielleicht auch Flächen sein, die mit, sag ich mal, spaßeshalber Rasengitterstein sind, wo man eine Teilfläche unversiegelt lässt? Ne? Oder könnte man nicht auf die Hallen eventuell vielleicht ein Gründach drauf machen, um da eine Kompensation hinzukriegen? Und das ist das Thema, wie kann man Wirtschaft und Klimafreundlichkeit zusammenbringen? Das ist unser Ziel.
Genau, das macht natürlich Sinn, das ist ja auch das, was wir brauchen, weil im Endeffekt das Klima wird uns dazu zwingen, also einfach gesagt, der Obstbauer, der sagt, ich baue an wie vor 50 Jahren, der wird in 20 Jahren pleite sein und von Hartz IV leben, einfach weil er keine Ernte mehr hat. Da ist sich auch die Wissenschaft sich einig. Ich finde es gerade ganz interessant auch mit eben dieser Balance zwischen Wirtschaft und Klima. Sagen Sie auch ganz richtig, wenn man jetzt, sag ich mal, alles von heute auf morgen umstellen würde, was ganz klar fürs Klima relevant ist, dann hätte man wirkliches soziales und wirtschaftliches Problem. Das bringt es natürlich dann auch nicht. Irgendwo ist natürlich eine Mitte zu treffen. Jetzt haben wir ein Wirtschaftssystem, das nicht nur grundsätzlich, sondern auch Jahr für Jahr immer stärker auf das ausgelegt ist, was man ganz landläufig als Wegwerfgesellschaft bezeichnet. Also wir produzieren in Massen, wir konsumieren in Massen und wir werfen es weg. Also die Waschmaschine, die ich vor 30 Jahren gekauft habe, die hält heute noch, die ich heute kaufe, gleiches Preisklasse, die ist in 3 Jahren kaputt, um mal eines von 1000 Beispielen zu nennen. Wir haben also ein Wirtschaftssystem, das letztlich auf Selbsterhaltung aus ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja auch diese Jagd nach der Steigerung der Wirtschaft. Ich persönlich würde sagen, wenn ich jetzt eine gute Situation, ob es Wirtschaft, was auch immer ist, im Jahr 2015 habe, dann kann die 2016 genauso sein. Ist ja gut. Warum muss es besser werden? Diese ganzen Gedanken mal so zusammengewurschtelt, würde ich Sie jetzt auch mal ganz konkret als Christdemokrat fragen, ist diese Art, also nichts gegen Wirtschaften grundsätzlich, aber ist diese Art, wie wir heute wirtschaften, nicht letztlich eine Art goldenes Kalb, der wir sklavisch hinterherlaufen und eigentlich mehr Schaden als Nutzen produzieren, letztlich auch an der Psyche der Menschen, messbar in Burnouts und Psychosen und Depressionen?
Das ist natürlich ein Riesenthema, was Sie gerade ansprechen. Da natürlich schwer, das jetzt gezielt zu machen. Ich mach mal ein Beispiel.
Um die Grundhaltung. Also ist unsere Grundhaltung zu wirtschaften, widerspricht die nicht dem, was man als ja auch christlich letztlich bezeichnen kann, nämlich mehr geben als nehmen. Und dieses goldene Kalb ist ja ein schönes christliches Bild für Gier und mehr, mehr, mehr. Also ohne jetzt auf die einzelnen Details einzugehen, die ich jetzt eher als Beispiel nennen wollte.
Also die Schwierigkeit ist auch, also Sie sprechen da einen Punkt an, wo ich schon lange drüber nachdenke. Und zwar, wie kann man das hinkriegen? Also wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, da werden Ihnen ganz viele Leute recht geben.
Ne? Weil ganz viele Produkte, auch messbar. Man sieht es ja, man muss ja nur die Ozeane leer fischen und hat das ganze weggeworfene Zeug.
Ja, oder die werden verpackt und dann die Verpackung fliegt einfach weg. Also genau. Wenn Sie sich in einen Privathaushalt sich das anschauen, was dort im Prinzip innerhalb von 4 Wochen an Müll, egal ob getrennt oder nicht getrennt, anfällt, das ist schon beachtlich.
Ja, man muss ja nur die Kassenbänder sehen, den Spaß mache ich mir ganz gerne und man kann wirklich abschätzen, ist das jetzt vom Gewicht und der Masse her mehr Müllverpackung oder mehr Inhalt, der da gekauft wird von irgendjemandem vor mir. Oftmals ist es ein 50-50.
Ja, genau, da sind wir, glaube ich, als Komplettgesellschaft noch nicht so weit. Ne? Also wir haben gerade die Kassenbon, ich mache Ihnen mal ein Beispiel, wir haben den Kassenbonpflicht eingeführt in Deutschland. jetzt gerade vor kurzem erst, also Anfang des Jahres, und produzieren. Also jedes Geschäft ist verpflichtet, den Kassenbon dem Kunden anzubieten.
Genau. Ja?
Das bedeutet, wir haben eine irre Anzahl, also die Steigerung, die uns Unternehmen zurückspielen, die sagen, wir haben eine Produktion von über 60% mehr. Thermopapier ist das ja, also das ist ja noch das schädlichste Papier, was es gibt, ne, weil es als Sondermüll deklariert wird zum großen Teil.
Genau, ne? Meistens dann doch einfach zu Hause im Papiermüll landet.
Die meisten wollen es noch gar nicht haben. Also wenn sie zum Bäcker gehen und früh sagen, ich möchte gerne ein Brötchen kaufen, lassen sie es doch im Normalfall gehen. Also ich meine, sie gehen dort jeden Tag hin. Die wissen genau, was das Brötchen kostet. Also brauchen das auch nicht als Nachweis, dass das gekommen ist. Also das ist doch
Quatsch, ne? Brötchen absetzen also, tun auch die wenigsten.
Das, ja, davon mal abgesehen. Und das ist halt die Schwierigkeit, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen, das, was der Gesetzgeber will, der will ja eine Steuerehrlichkeit haben. Dieses Ansinnen ist ja eigentlich gut, weil das bedeutet ja, alle sollen ehrlich sein. Ne? Genau. Aber gleichzeitig hat er eine Variante gefunden, die eigentlich klimaschädlich ist, wenn wir jetzt mehr Müll, mehr diese kleinen Teilchen produzieren. Und das ist der falsche Weg. Man muss gucken, wie kriegt man das hin, dass man die beiden Ziele miteinander vereint. Also wenn der Gesetzgeber gesagt hat, Kassenbonpflicht ist wichtig und sollte machen, aber ab einem gewissen Betrag nur, zum Beispiel, was ich ab 5 €, ne, alles vorher fällt einfach weg. Oder prinzipiell soll es so sein, dass es nur, also dass die Kassenbons elektronisch zur Verfügung gestellt werden können, ne, indem man die vielleicht mit einem Strichcode abscannt oder sowas. Also dass man Methodiken findet, wie man einfach mit Papier umgeht. Ne? Mhm. Und dann kriegt halt jeder, ich stelle mir das als Laie immer so vor, da hat man so ein kleines Display dann mal später beim Bäcker, ne, da kriegt man einen Strichcode angezeigt. Und dann kann ich mir überlegen, nehme ich mein Handy raus, scanne ich das ab, um das Ding zu sehen, dann den Kassenzettel, oder sage ich, ach komm, nee. Aber ich kriege prinzipiell den Strichcode angezeigt. Das wäre für mich ein Verfahren, wo ich sage, klimafreundlich.
Macht auf jeden Fall Sinn, aber ich würde trotzdem noch, also das Stichwort Methodik nochmal aufnehmen. Sehen Sie nicht in unserer Methodik zu wirtschaften ein Grundproblem, das dann sehr viele Folgeprobleme, wie ich erwähnt habe, erzeugt? Und wenig Nutzen wohlgemerkt, weil wo bleibt denn der Nutzen für den Einzelnen, wenn er von Arbeiten und Shoppen nicht mehr zur Ruhe kommt zum Beispiel?
Ja, das ist ein Thema, wobei das in die Frage hat, das was wirklich mit Klimapolitik zu tun. Also Klimapolitik ist in dem Fall wichtig, dass wir auch den Menschen Ruhe und Grünmöglichkeiten schaffen, damit sie sich entspannen können. Na, das ist ein wichtiges Thema.
Erhalten deswegen, vor allem, weil die Welt war ja mal komplett grün.
Naja, auch nee, gerade hauptsächlich in den verdichteten Innenstädten. Ich meine, als Leipzig, da sind wir ja die Einäugischen unter den Blinden. Also andersrum gesprochen, wir sind eines der grünsten Städte, die ich kenne.
Genau, was ja auch eine absolute Lebensqualität ist, die wir hier haben.
Ja, das ist eine irre Lebensqualität, die wir in Leipzig haben. Und deswegen lieben Leipzig auch so viel. Und ich glaube, deswegen kriegen wir auch so viel Zuwachs. Weil die Menschen, die einmal hier waren, merken, dass es schön ist, in Leipzig zu wohnen. Trotzdem müssen wir aber aufpassen, dass wir bei der Verdichtung, die wir jetzt machen, ne, umso mehr Leute strömen zu uns rein, wollen natürlich eine Wohnung haben, wollen eine Nahversorgung haben, die haben ja alles Bedarfe auch, die wir decken müssen. Ne? Das heißt, wir haben eine irre Bautätigkeit. Und die Schwierigkeit ist jetzt auch wieder, die Balance hinzukriegen, wo bauen wir, wo verdichten wir Lücken, aber wo schaffen wir es gleichzeitig, Grünflächen auch im Bestand zu lassen, weil viele Brachflächen, die wir haben, wo eigentlich ein Gebäude theoretisch dazwischen passt, sind natürlich jetzt mit Bäumen oder mit Grünfläche oder von einer andersartigen Nutzung gedacht. Und wenn wir das dann zubauen, schaffen wir ja den Druck, dass die Menschen sich auf andere Grünflächen verteilen müssen. Na, was dann wiederum den Grünflächen irgendwann schadet. Wenn auf einer Wiese 100.000 Leute am Tag langlaufen, ist halt nicht mehr lange eine Wiese.
Ja, genau, so zertrampelt, vermüllt, wie es halt so ist.
Ja, das ist die Schwierigkeit. Und dort müssen wir irgendwie eine Balance finden einfach.
Haben wir, also ich versuche es jetzt noch einmal, ich merke schon, Sie wollen sich da ein bisschen drum drücken, aber haben wir in unserer Grundhaltung zum Wirtschaften diese Balance gefunden in Deutschland?
Nee, glaube ich nicht.
Und wo ist dann die wo ist das Problem, wenn Sie sagen, nee, glaube ich nicht, wohin sollte die Waage jetzt mehr pendeln von da, wo sie gerade ist?
Also ich glaube, dass wir im Grundsatz von Deutschland noch zu wenig über das Thema Klima reden und auch was das Klima für einen nachhaltigen Effekt auf unsere eigene Gesundheit hat. Mhm, okay. Wir müssen mehr darüber reden, wo können wir Themen finden, die wir tun, um unser Klima und unsere Umwelt zu schützen, ohne unsere Wirtschaft kaputt zu machen.
Genau, von den Zahlen her ist es ja einfach. Also solche Sachen wie Primark zum Beispiel sind extreme CO2-Schleudern durch die Art der Produktion und da wird der Fetzen dreimal getragen, weil er ihn nicht länger hält. Wenn man das jetzt mal auch hochrechnet, geht es ja auch wieder um Wirtschaft. Wenn ich mir jetzt alle drei Wochen irgendwie ein Primark vom Müll kaufe, da kann ich mir auch einmal im Jahr was Gescheites kaufen, was gut produziert ist. Das hält mein Leben lang. Ich spare letztlich sogar. Ich würde jetzt gerade noch mal kurz diese Wirtschaft aufgreifen, dann wieder zum konkreten Thema, dem Sofortmaßnahmenprogramm zurückkommen. Ist eine Wirtschaft sinnvoll, wenn sie sich selbst halten muss, dadurch, dass sie ein Bedürfnis erzeugt, das gar nicht da ist? Also einfaches Beispiel, eine Firma verkauft Waschmaschinen, die sind super haltbar, jeder hat eine Waschmaschine, wir brauchen diese Firma nicht mehr. Ist ja erstmal, klingt erstmal nach einem Problem, aber wenn wir das jetzt erweitern auf, jeder hat auch einen Toaster, jeder hat meinetwegen Elektroauto und Fahrrad und so weiter und so fort, für alles ist gesorgt, dann wozu diesen Kreislauf aufrechterhalten, der sich ja im Endeffekt dann doch im Kreis dreht?
Also ich glaube an Qualitätsprodukte. Ich glaube, wenn wir mehr mit Qualitätsprodukten arbeiten würden, würden sich die Billiganbieter irgendwann selbst in Frage stellen. Man muss da aber auch beide Seiten wieder betrachten. Ein Qualitätsprodukt kostet 3 Mark mehr.
Ja, das ist oftmals entscheidend für die Leute.
Ja, und Sie hatten vorhin das Thema gesagt, wir müssen auch das hinbekommen, dass wir das soziale Gleichgewicht, die sozialen Spannungen nicht weiter schüren. Wir haben auch Familien, die kann diese 3 Mark mehr nicht, um sich das Qualitätsprodukt.
Genau, und das werden immer mehr wohlgemerkt. Das ist ja, diese Schere geht ja auch auseinander.
Deswegen, ich will das nicht in Abrede stellen. Ich kann nur sagen, jetzt für mich persönlich, ich glaube an Qualität. Mhm. Und wenn ich die Chance hätte und die Chance habe, mich zu entscheiden zwischen einem Qualitätsprodukt und einem normalen Produkt, nehme ich lieber das Qualitätsprodukt. Ich mache Ihnen da ein Beispiel. Ich fahre seit vielen Jahren ein Diamantfahrrad aus DDR-Zeiten. Mhm. Seitdem ich 16 bin, immer wenn dort was kaputt geht, was sehr selten zum Glück passiert, kaufe ich mir das nach und baue das an. Das Fahrrad ist nicht das Hübscheste, weil es halt schon länger auf der Welt lebt. Ich habe mir aber in der Zeit ordentliche Felgen gemacht, einen ordentlichen Schlauch drauf, dass ich nicht mehr so oft pumpen muss. Und ich habe mir auch eine Nabenschaltung eingebaut. Dass ich auch leichter den Berg hochkomme als früher.
Ja, macht ja Sinn. Also ist auch ein Teil der Qualität, dass man nicht nur das Rohprodukt nimmt, sondern es sich noch personalisiert, sage ich mal.
Ja, und das ist für mich so ein Thema, wo man auch über Nachhaltigkeit... Ich hätte mich auch entscheiden können, mir alle 4 Jahre ein neues Fahrrad zu kaufen. Oder 5 Jahre. Mache ich nicht. Ich fahre lieber mit dem. Fahrrad kenne ich. Ich kenne die Probleme von dem Fahrrad. Ich weiß, wie ich mich darauf verlassen kann. Und ich habe mich dafür entschieden, das so zu nutzen.
Kann da nicht die Politik auch ein bisschen mehr kommunizieren? Also da gibt es ja noch einen Vorteil, den Sie von diesem Fahrrad haben, den Sie jetzt gar nicht erwähnt haben und der, wie ich meine, super wichtig ist, nämlich durch diese lange Zeit, die Sie mit dem Fahrrad verbracht haben. Sie haben viele Strecken gefahren, Sie haben auch Jugenderinnerungen meinetwegen, wenn es so lange schon ist daran. Sie haben auch mal Schweiß reingesteckt, haben mal selber was dran geschraubt, dass man einfach auch eine emotionale Verbindung zu etwas hat, was ich mit so einem, ich sag's mal verkürzt, Wegwerfprodukt nie aufbauen werde. Also es gibt mir eine tiefere Lebensqualität als ein Kontostand. Es gibt mir Sinn. Natürlich ist das Fahrrad nicht der reine Sinn des Lebens, aber eben ein so ein Zulauf.
Da hab ich noch nie drüber nachgedacht, aber das könnte sein. Aber ich gehe noch eins weiter. Ich habe mir jetzt vor 2 Wochen eine schicke neue Fahrradtasche dazu gekauft, die genau zu dem Fahrrad passt.
Genau.
Damit macht ich ja, Regen macht ja fürs Fahrradfahren auffahren kann.
Genau, das macht ja, ist ja, das ist ja sehr interessant. Das macht ja fürs Fahrradfahren überhaupt keinen Sinn. Da können Sie auch eine kaufen, die von der Farbe gar nicht passt. Es fährt sich genauso, es packt sich genauso ein. Aber letztlich ist es ja das Gefühl, das doch dann entscheidet. Und dass man das als Politik, also das sehe ich an der Politik immer sehr, sehr, sehr wenig bis gar nicht, dass man auch mal wieder die Menschen als das wahrnimmt, was sie sind, nämlich Gefühlswesen. Und man sieht ja dann teilweise an den rechten, auch linken Rändern, wie sich dann Gefühle entladen müssen, wenn sie keinen Raum kriegen. Teilweise Gewalt, also was ja einfach nicht mehr gut ist. Und dass man nicht einfach da auch wieder zurückkommt. Also zu sagen, hey, wir wollen doch den Menschen nicht irgendwie einen guten Kontostand machen oder irgendwie, dass sie das schönere Haus haben als der in Äthiopien, sondern wir wollen einfach, dass sie sich gut fühlen mit dem Leben, das sie haben.
Und das wäre schön.
Genau, das.
Aber jeder hat halt das gute Gefühl bei einem anderen Thema. Ne? Man muss beides
das stimmt natürlich. Nur das Thema dieser Gefühle kommt ja grundsätzlich in der Politik eigentlich nicht vor. Und finde ich ein bisschen schade, aber führen uns jetzt ein bisschen weit. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen zum Sofortmaßnahmenprogramm. Ist jetzt ein weiter Sprung, aber darum ging es ja eigentlich. Der 15.07., da wurde dann eben beschlossen. Sind Sie und auch die CDU zufrieden mit dem, was da jetzt so letztlich beschlossen wurde? Gibt bestimmte Teils, wo man noch ein bisschen gucken kann, aber so summa summarum ist das ein gutes Sofortmaßnahmenprogramm für Leipzig.
Ja, ich glaube, dass wir einen wesentlichen Punkt gesetzt haben, wo wir der Verwaltung mitgeben, wo wir hinwollen. Also die Verwaltung hat ja einen Vorschlag gemacht. Wir als Stadträte haben in langen Diskussionen viele Punkte noch verändert. Und ich glaube, dass es jetzt klar ist, wo wir alle hinwollen und was auch passieren muss. Jetzt geht es darum, das umzusetzen. Das wird die zweite größte Schwierigkeit werden, weil wir haben schon viele schöne Konzepte abgestimmt und auch diskutiert im Stadtrat. Und nicht alle sind in der Form oder zu 100% umgesetzt worden. Ich hoffe, dass die Verwaltung jetzt Mittel, Möglichkeiten und das Geld auch dafür hat, um das alles so komplett umzusetzen.
Okay, das wird sich natürlich zeigen, wenn jetzt erstmal Sommerpause, da werden sie wahrscheinlich alle mal durchschnaufen. Corona war ja auch, da haben sie wahrscheinlich dieses Frühjahr, Sommer genug um die Ohren gehabt. Sind sie guter Dinge erstmal, dass jetzt auch dann wirklich was vorangeht, nicht, dass die Sachen dann, passiert ja auch manchmal, einfach in der Schublade verschwinden und dann hat es keiner mehr gesehen?
Nee, ich glaube, die Verwaltung ist da wirklich dran. Also wir haben das jetzt schon gesehen, wir haben in dem Sofortmaßnahmenprogramm sind ja auch am Ausbau von Radverkehrsinfrastruktur mitgeplant worden, mit mindestens 5 Radwegmarkierungen, die auch 2020 noch passieren sollten. Und wenn man die Zeitung clever verfolgt, die letzten 2 Tage, ist die Stadtverwaltung ja jetzt schon dabei, 2 dieser Maßnahmen komplett umzusetzen. Also hier geht schon einiges voran.
Okay, und der Druck von der Straße, Fridays for Future zum Beispiel, ist ja auch da. Begrüßen Sie das?
Naja, mit den Markierungen haben wir ein gewisses Problem als CDU-Fraktion, weil wir haben vorhin über das Thema gesprochen, Qualität oder Quantität. Mhm. Ja? Und wir sind eher dafür zu sagen, lass uns das Geld nehmen und lass uns das richtig bauen. Also ich persönlich halte auch von den Radwegmarkierungen nicht ganz so viel, muss ich sagen. Ich bin lieber dafür zu sagen, lass uns 5 Mark mehr ausgeben, lass uns das baulich ordentlich machen, lass uns den höher setzen, den Radweg, rot machen, dass der neben der Fußgänger, sag ich mal, ist. Und da ist die Sicherheit, nämlich dass ein Auto, sag ich mal, an den Fahrradfahrer rankommt, wesentlich gering.
Sie sind ja auch Fahrradfahrer. Sehen Sie irgendwie ein Gefälle zwischen Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger oder sind das für Sie alles gleichwertige Verkehrsteilnehmer?
Also Sie sind für mich eigentlich alle gleichwertig, gibt aber ein Aber. Mhm. Für mich hat der ÖPNV absolute oberste Priorität. Also was ich zum Beispiel nicht mag, und das habe ich sehr oft im Stadtrat gesagt, wenn wir eine Straße geplant bekommen von der Stadtverwaltung, wo sich das Auto, also der motorisierte Individualverkehr, wie es auf Verwaltungsdeutsch heißt, eine Spur mit der Straßenbahn teilt. Da sage ich ganz offen, da könnte ich platzen, weil es geht nicht in meiner Welt. Weil Fahrradfahren macht Spaß im Sommer, da fahren viele Fahrrad. Sobald es regnet oder Eis wird oder kalt ist, behagelt, ist die Fahrradfahrquote extremst gering. Da fahren nämlich nur noch die wirklichen Fahrradfahr-Freaks noch, ne? Oder die keine ÖPNV-Anbindung haben. Die anderen steigen um, entweder auf ihr Auto oder aber auf die Straßenbahn. Wenn man sich die Statistik der Straßenbahn anschaut, sieht man genau an dem Tag, wo viel Tickets gekauft wurden, dass es dort geregnet hat. Da sind die Menschen umgestiegen. Und wenn wir ein Medium schaffen wollen, wo wir 365 Tagen die Leipziger von A nach B schaffen wollen, und zwar ökologisch sinnvoll, dann müssen wir es schaffen, dass wir die Straßenbahn vom Auto entkoppeln. Die Straßenbahn darf niemals mit dem Auto an der roten Ampel stehen oder hinter dem Auto, in meiner Welt.
Sondern einfach auch diesen Vorteil haben, dass sie eben nicht im Stau steckt, zum Beispiel.
Ja, wenn Sie Sie kommen aus Ihrer Wohnung raus. Ne? Sie laufen 5 Minuten bis zur Straßenbahnhaltestelle oder 1 Minute bis zu Ihrem Auto. Es regnet. Ne? Mit der Straßenbahn brauchen Sie genauso lange wie mit Ihrem Auto, ne, die halbe Stunde, weil die Straßenbahn ja auf der gleichen Spur fährt wie Ihr Auto, bis zu Ihrer Arbeitsstelle. Dort laufen Sie noch mal 3 Minuten auf Ihrer Arbeitsstelle. Das heißt, Sie haben einen Unterschied von 6 Minuten. Jetzt ist dann noch die Frage, brauchen Sie 6 Minuten zur Parkplatzsuche auf Ihrer Arbeitsstelle? So. Und dann haben wir schon das Problem, dann haben wir keinen Mehrwert mehr vom ÖPNV. Und deswegen geht der Mensch, der alle Varianten hat, lieber dann nach links um die Ecke zu seinem Auto und macht das auf, als nach rechts um die Ecke zu gehen, um zur Straßenbahn zu gehen. Und das ist unser Problem, was wir in Leipzig haben. Wenn wir es schaffen, dass der ÖPNV schneller und besser wird und vor allen Dingen auch besser ausgebaut wird, was jeder Leipziger den ÖPNV erreichen kann, dann werden wir das auch hinkriegen, dass die ihr Auto stehen lassen.
Und natürlich auch günstiger. Sind Sie dann Verfechter des 365-Euro-Tickets?
Nee, da bin ich ja leider kein Verfechter davon.
Okay, kommt
das hat aber nichts damit zu tun, dass ich das nicht mag. Ich mag das, aber das ist zur falschen Zeit. Wenn wir ein 365-Euro-Ticket machen in Leipzig, würde das bedeuten, dass wir aus Steuermitteln vielleicht, ich mache mal eine Schätzung, ungefähr 50 Millionen Euro aus Steuermitteln an die LVB geben müssen. Ja, weil das ist der ungefähre Ausfall, den die dann hat, dass weil die ganzen, Abokunden ja dann den geringeren Preis nehmen. Ja. Das bedeutet, wenn man jetzt die 50.000 nimmt, wir sind 500.000 Einwohner, kann man sich ja ausrechnen, wie viel jeder an Steuermitteln dafür ausgibt. Wenn Sie sich den ÖPNV aber anschauen, Straßenbahnen, wir erreichen damit nur 20% der Leipziger.
Naja, aber es ist halt, also man muss sagen, die Preise, das ist eine absolute Frechheit. Also das ist wirklich, also das sage ich auch gerne so deutlich, das ist mehr als unverschämt. Ich selber fahre Fahrrad in der Regel, aber ich kann jeden verstehen, also ich möchte fast sagen unterstützen, der bei den Preisen schwarz fährt. Jetzt sind nicht die, ich weiß nicht genau, so wie die Wochen-Monatstickets, das jetzt gar nicht so für die regelmäßig Fahrer, aber einfach auch die immer mal wieder fahren und sich sagen, ich fahre hier jetzt 1,5 Kilometer und zahle, was ist jetzt, 2,80 glaube ich mittlerweile, 2,70, 2,80.
Das Jahresticket kostet das ungefähr kurz über 700 Euro und ein Monatsticket bei der LVB kostet irgendwas zwischen 70 und 80 Euro. Einen genauen Preis habe ich jetzt nicht. Mhm. Ja, das ist teuer.
Da gibt es natürlich die Leute, für die es sich lohnt, für die es sich nicht lohnt. Aber alle, für die es sich nicht lohnt. Und bei 70 Euro, das sind ja dann auch, da muss man ein paar Fahrten machen eben. Regelmäßig eben, das ist ja dann okay. Aber alle drunter, und das ist ja die große Masse, die dann irgendwie, ja, ich fahre mal zum Supermarkt oder ich fahre mal Freunde besuchen oder ich habe abends mal einen über den Durst, da fahre ich jetzt nicht mehr Auto. Also das und vor allem auch dieser Reflex, jedes Jahr zu erhöhen. Also hat jede Stadt, also da ist ja Leipzig jetzt nicht eine schlechte Ausnahme, sondern das ist ja ein Grundproblem. Aber da müsste doch eigentlich angesetzt werden und da ist doch dieses 365-Euro-Ticket sinnvoll.
Also wir haben da ja schon angesetzt. Mhm. Wenn Sie das verfolgt haben, haben wir gemeinsam mit der linken Fraktion, als CDU-Fraktion, ein Tarifmoratorium gemacht, wo die LVB verpflichtet ist, die nächsten 2 Jahre ihre Preise nicht zu erhöhen. Die wollten diese wie immer so um die 2,3 bis 2,5% im Schnitt erhöhen. Mhm. Und das dürfen die jetzt nicht. Und die Kosten, die das sind, also man muss halt auch sagen, diese Preiserhöhung, dass man die nicht durchführt, kostet 10 Millionen Euro. Mhm. Die nehmen wir aus der LVV-Gruppe. Ja, also die müssen halt anders kompensiert werden. Also wir reden ja immer über Kohle, was das kostet. Ne?
Ja,
auch. Das ist der erste Schritt. Zu mehr konnten wir uns noch nicht durchringen. Weil wir haben uns Wien ganz speziell angeschaut. Was hat Wien gemacht? Wien sind ja die Vorreiter vom 365-Euro-Ticket.
Genau, ja, den haben wir da. Bevor
sie das Ticket eingeführt haben, 15 Jahre lang ein Investitionsprogramm in ihrem ÖPNV gemacht. Und zwar so, dass sie Strecken ausgebaut haben, Taktfrequenzen verdichtet haben und, prinzipiell ihr Streckennetz und die Bahnen modernisiert haben.
Mhm.
Und erst dann haben sie gesagt, jetzt wo wir fast alle Wiener Bürger damit auch erreichen können, dann machen wir für alle das 365-Euro-Ticket.
Okay, aber grundsätzlich,
das würde ich mir für Leipzig wünschen.
Okay, weil grundsätzlich war das ja auch in Wien ein Erfolg. Das ist ja jetzt erweitert worden vor kurzem aufs ganze Land. Also mit einem Ticket für 1.000 Euro fährt man alle Bahnen, Züge komplett in Österreich und ich meine auch alle ÖPNV in allen Städten. Ist jetzt relativ aktuell. Also das Konzept scheint ja grundsätzlich doch so zu funktionieren.
Wien und Österreich, ganz ehrlich, die sind uns dort voraus. Wenn ich mir das anschaue, sind die uns deutlich voraus. Ich glaube sogar, dass die uns vielleicht ein Jahrzehnt vielleicht voraus sind. Die haben eher angefangen, das Thema zu machen. Wenn ich jetzt mir unsere LVB anschaue, ohne eine Wertung zu machen, ne? Wir hatten halt auch andere Voraussetzungen. Wir hatten vor 15 Jahren noch mit der schrumpfenden Stadt gesprochen. Ne? Das ist natürlich anders zu handeln. Wir haben seit 20 Jahren kein einziges Neubauvorhaben bei der LVB. Wir haben keine einzige neue Strecke. Wir haben keine Strecke verändert. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein Umdenken hinbekommen, dass wir über Erweiterungen reden, über Streckenverdichtungen reden. Mhm. Wir haben bisher nur Strecken abgebaut. Das, was ich meine, in der Wien, wir haben vor 10 oder 15 Jahren angefangen, über Streckenneukonzeptionen nachzudenken, über Veränderungen nachzudenken. Mhm. Deswegen glaube ich, wenn wir das 365-Euro-Ticket machen würden, das würde nicht viel Effekt haben, außer die zu entlasten, die den ÖPNV wirklich nutzen. Ne? Aber da würden nicht jetzt exponentiell viele neue Menschen hinzukommen. Ne? Und man würde alle Leipziger faktisch wie zur Kasse bitten, weil sie aus Steuermitteln kommt, die man halt nicht für andere Sachen nutzen kann, um das dann zu bezahlen. Ja, und wir müssten erst wirklich darüber nachdenken, wie können wir eigentlich die Masse der Leipziger mit dem ÖPNV erreichen.
Sie haben gesagt, dass Sie um 16 Uhr einen Termin haben. Wir haben jetzt schon 5 vor. Deswegen würde ich jetzt nochmal eine persönliche Frage ans Ende dranhängen. Eigentlich ist dieser Podcast ja für Experteninterviews, Klimathemen, weniger Politikerinterviews. Jetzt mit der Serie zum Sofortprogramm ist das gerade mal anders. Ich würde trotzdem was aufgreifen aus diesen Wissenschaftsinterviews, wo mir immer wieder das begegnet, dass Wissenschaftler, sei es Korallenforscher, sei es Insektenforscher, wer auch immer, wenn man fragt, woher kommt denn dieses Gefühl für die Natur und diese Lust an dem Tier, an der Pflanze, was auch immer, dann sind diese Antworten unisono, ja, es geht in die Richtung, man hat als Kind sich viel damit beschäftigt und sich fasziniert für das Ganze. Ohne Ihnen jetzt irgendwas in den Mund legen zu wollen, ich weiß jetzt gar nicht, wie naturnah Sie sind, aber haben Sie da auch irgendwie was, wo Sie sagen können, okay, ja, das hat mir die Natur schmackhaft gemacht?
Also ich hatte als Kind, als Jugendlicher war ich in einer Naturgruppe unterwegs. Wir haben Nistkästen gebaut für Vögel bei mir im Nachbardorf. Und ich gebe offen zu, da habe ich viel über Natur gelernt. Viel auch das zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Und heute habe ich selbst auch 3 Vogelhäuschen bei mir im Garten.
Okay, also jetzt sowohl verstehen als auch das Herz mitgenommen, also die Liebe zur Natur, wenn man es mal so nennen will. Ja, Herr Dossin, dann danke ich Ihnen für das Interview.
Und sehr gern.
Wünsche noch einen schönen Resttag.
Sehr gern. Na, tschüss.
Tschüss. Thank you.